Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören.
Ja, wir sind heute hier in Dresden. Das ist einerseits Dr. Stefan Knupfer von der AOK Plus, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Jacqueline Zimmermann, die Senior Researcherin bei To Be Ahead ist und an der Studie Zukunft der Prävention arbeitet. Und meine Wenigkeit, Jan Berger. Und unser Podcast tatsächlich soll sich um die Zukunft von Prävention drehen, die Rolle der gesetzlichen Krankenversicherung auch da drin, aber nicht ausschließlich, es gibt ganz viele Akteure. Ich fange einfach mal damit an, wir haben das Projekt gestartet im Dezember letzten Jahres, sind jetzt 5 Monate drin, stehen eigentlich kurz vor Abschluss. Jackie, magst du vielleicht so erste Findings, so ein kleines Sneak Preview mit uns teilen, was so Ergebnisse dieser Studie sind?
Ja, also erstmal haben wir herausgefunden, dass Prävention und Gesunderhaltung nicht Aufgabe von Krankenversicherern ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch das Einbinden völlig neuer Akteure erfordert. Und diese Aufgabe kann grundsätzlich nur gelingen, wenn wir die Daten, die vorhanden sind, auch nutzen. Und dazu braucht es einen Raum. Und vor allen Dingen ist das auch erst die Möglichkeit, tatsächlich von den technologischen Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren eröffnet haben, sei es Genetik, sei es Lebensverlängerung, sei es aber auch so ganz simple Sachen wie ich vermesse mich selbst. Dafür brauchen wir neue Debatten, um das überhaupt nutzen zu können. Denn Fakt ist, wenn wir diese Debatten nicht anstoßen, wird Deutschland weder im Wettbewerb um in diesem Genetikspiel noch in Lebensverlängerung irgendeine Rolle spielen. Aber es werden andere tun. Und dazu gilt es eben, Hürden zu überwinden. Und die sind, wenn es um Prävention und Gesunderhaltung geht, vor allen Dingen politischer und systemischer Natur. Auch das haben wir im Zuge der Recherche herausgefunden in den Experteninterviews.
Genau, die Studie wird Ende Mai, Anfang Juni veröffentlicht. Also wir sind ja 6 Wochen ungefähr entfernt von den Endergebnissen. Stefan, wenn du das so hörst, so in 10 Jahren, ne, wir vermessen uns, wir denken ernsthaft über Lebensverlängerung nach, wir müssen systemische und politische Hürden überwinden. Und jetzt nochmal reflektierst, wo kommen wir eigentlich her? Wie haben wir über Gesundheit vor 10 Jahren gesprochen? Ihr seid ja als AOK Plus zumindest vom Claim her schon vor geraumer Zeit in Vorleistung gegangen, indem ihr, ich glaube, es war vor 20 oder 25 Jahren gesagt habt, wir sind keine Krankenkasse mehr, sondern wir sind die Gesundheitskasse. Ne? Also jetzt nochmal ein kurzer Rückblick, wo kommen wir eigentlich her in dieser ganzen Debatte um Gesunderhaltung von Menschen?
Ja, man kann bei der Gesundheitskasse starten und muss dann natürlich eingestehen, das war zu Beginn schon auch so ein bisschen Marketing-Spielerei. Ja. Krankenkasse klingt jetzt auch nicht so sexy. Gesundheitskasse beinhaltet immerhin noch die Kasse, den sogenannten Kostenträger. Und das macht es auch deutlich in dem Wandel, hat zwar dann Prävention, Gesundheitsförderung eine größere Rolle gespielt, aber alles extrem paternalistisch. Also man hat klar festgelegt, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Seehofer'sche Zeit, Bauchtanz ist nicht keine Gesundheitsförderung. Diese Differenzierung, vor allem so schön binär, also 0 und 1, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Die Menschen hat man 0 gefragt, das hat dann die Politik gewusst oder auch die Krankenkassenchefs. Haben dann bestimmt, was Gesundheitsförderung ist und was eben keine Gesundheitsförderung ist. Also deshalb waren das schon zarte Anfänge an der Stelle. Man muss aber natürlich sehen, das gesamte Gesundheitswesen, wenn man noch ein Stückchen weiter zurückschaut, was war denn der Purpose, was war denn der Sinn, überhaupt in sowas wie eine gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland zu haben. Das war ja damals zu Bismarck'schen Zeiten die kaiserliche Botschaft an Bismarck, die Sozialisten ein bisschen im Zaum zu halten und für die arbeitende Bevölkerung, und zwar vor allem nur für die Arbeit, es war gar nicht für die Angestellten, eben sowas wie ärztliche Versorgung und vor allem Krankengeld zu realisieren, damit eben auch die Ordnung im Reich aufrechterhalten bleibt. Ich glaube, so kann man das gut beschreiben. Also vor dem Hintergrund ist es klar, hat sich vieles verändert. Ich persönlich bin der Überzeugung, auch vor 20 Jahren waren wir auch von einer klaren Idee von Prävention noch weit, weit entfernt. Ja. In vielen Teilen sind wir es ja heute noch, weil wir ähnliche Debatten führen, die halt sehr stark durch Ordnung, Governance-Strukturen und so weiter bestimmt wird. Man macht sich nicht richtig Gedanken, was eigentlich die Ziele auch von Prävention sind. Ja. Und es ist klar, wenn ich kein Ziel habe, ist jeder Weg richtig oder falsch. Ich kann es ja beliebig dann diskutieren, es hat was Geschmäcklerisches, finde ich.
Ja. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit dir erinnern, das war bestimmt 2 Jahre her, in eurer Bildungsstätte, wo du gesagt hast, naja, wenn wir uns die Logik anschauen von Versorgung, ne, dann war das vielleicht mal progressiv, aber eigentlich ist das System, Menschen zusammenzuflicken und sie wieder arbeitsfähig zu machen, wird einem humanistischen Anspruch, wie wir heute leben wollen oder wie wir heute Humanismus definieren, nicht mehr gerecht. Ne? Also hast du, ich nehme an, das ist nach wie vor deine Meinung.
Absolut. Weil Paternalismus einfach das System völlig durchzieht. Ja? Wenn man sich mal überlegt, um wen geht es eigentlich? Es geht um jeden einzelnen Menschen in dem Kontext. Und es ist eben nicht so, es wird besser, aber es ist eben nicht zwingend so, dass die Menschen selber bestimmen dürfen, wie es geht. Wir dürfen es nicht bei der Prävention, wir dürfen es nicht bei der Kuration oder eben nur mit Einschränkungen. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Wir dürfen es auch nicht beim Umgang mit unseren Daten beispielsweise frei entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und das sind alles schon so Dinge, wo man sich, glaube ich, Gedanken machen muss, wenn ich auch jetzt ein Stückchen mehr Zielorientierung reinbringe, wie mache ich das denn eigentlich? Wie komme ich dahin, dass die Menschen als Individuen verstanden werden, ein gewisses Mitspracherecht haben und nicht der Arzt bestimmt, wie sieht die Therapie aus? Ich habe da auch persönliche Erfahrungen machen dürfen. Da ging es damals um meinen Vater, der Medikamente bekam, die sich nicht so gut vertrugen und ich ihn dann ein bisschen informiert habe, allein durch Beipackzettelanalyse. Ich mache es mal kurz. Ich habe dann seinen Arzt getroffen, der mich auch noch aus Kindheitstagen kennt. Der Arzt ist zum Glück inzwischen im Ruhestand. Ich habe gesagt, was hast denn du deinem Vater alles erzählt? Ja, so nach dem Motto, der Patient, der in die Praxis kommt und ein bisschen eine Ahnung hat, war ja nicht erwünscht. Und ich glaube, dass das in vielen Themen, in vielen Fällen heute noch so ist.
Darauf ein bisschen aufbauend. Also wir haben ja, du hast es jetzt schon angesprochen, es gibt unheimlich viele Daten über Fitness-Tracker, die ja da sind. Also du hast sicherlich auch ein Smartphone, da wird alles Mögliche erhoben. Und die finden aber keinen Einklang ins System. Nicht mal, wenn du das wollen würdest, weil es gibt überhaupt gar keine Schnittstelle. Also das ist so ein Punkt. Und es gibt ja nicht mehr nur krank und gesund, sondern es gibt ja auch ganz viele Farben dazwischen. Und was bedeutet dann Prävention eigentlich in Zukunft? Also wir haben das schon so ein bisschen dargestellt, es ist für jeden individuell was anderes, aber Prävention, dieser, ich habe das mal im Duden nachgeschlagen und dieses Prä heißt ja zeitlich früher liegend und das ist ja das krasse Gegenteil von Kuration, das heißt, ich habe mir das Bein gebrochen und das Bein wird geflickt, sondern Prä ist ja vor dem Schaden. Und wie muss sich denn unser System eigentlich wandeln? Weil gerade gibt es nur einen subjektiven Rechtsanspruch. Das heißt, ich habe einen Schaden und kann dann Leistung beanspruchen. Aber es ist nicht vor dem Schaden liegend. Und wie können wir dahin kommen, dass wir vorher angreifen und nicht erst, wenn es zu spät ist?
Ja, wir müssen auch bereit sein, den Dingen eine Chance zu geben, weil das ist natürlich das große Manko der Prävention gewesen, übrigens auch von Längsschnittstudien aus den USA, dass man einfach den ökonomischen Nutzen nicht bestimmen konnte. Ja. Was man aber bestimmen konnte damals, also die Studien, die ich kenne, ist eine erhöhte Lebensqualität. Und auch, finde ich, die hat ja auch ein Preisetikett. Also Lebensqualität ist uns ja was wert. Insofern glaube ich, ist die Debatte dringend nötig, wie viel, in Anführungszeichen, Investition man denn betreiben möchte. Ja? Also nicht jede Investition, die wir tätigen, auch im wirtschaftlichen Raum, amortisiert sich. Das wissen wir von vornherein. Und trotzdem investieren wir. In dem Bereich ist es ein bisschen anders. Ja? Also keiner kommt auf die Idee, mit abgefahrenen Reifen beispielsweise jetzt bewusst eine große Reise anzutreten, ja, sondern da geht man dann halt zum Händler und lässt sich neue Reifen ausziehen und macht vielleicht nochmal einen Autocheck. Und das bedeutet ja, es ist uns gar nicht fern. Das Erstaunliche ist nur, im Gesundheitsbereich ist uns das so fern. Weil tatsächlich im Gesundheitsbereich lange auch über Definitionen es nur schwarz und weiß gab. Ja, also 87% gesund gab es nicht und gibt es eigentlich heute nicht, wenn wir ehrlich sind. Und das wird ja die spannende Frage, finde ich, für die Zukunft. Und da erhoffe ich mir natürlich auch von einer stärkeren, datengeschützteren Medizin und auch Prävention, dass wir da stärker in diesen Modus kommen, dass es tatsächlich Erfahrungswerte mal gibt. Und das muss man ja natürlich erlernen. Das ist ja auch ein Ausprobieren ein Stück weit, zu sagen, ich investiere jetzt in das Thema Gesundheit, persönlich oder mit Geld. Ja, also persönlich im Sinne von Zeit, veränderter Lebensstil etc. Und dann gibt es ein Resultat und das ist es mir wert. Ja? Und ich glaube, das kann man den Menschen durchaus zugestehen. Die meisten sind heute, das erleben wir jetzt unter Pandemiebedingungen, denke ich, so ein Stückchen wie unter dem Brennglas, dass die Debatten werden anders geführt inzwischen. Und ich finde es auch richtig. Ich fand es zum Beispiel auch interessant jetzt im Zuge von Corona, die Diskussion, haben da Blutgruppen einen Einfluss? Ja, jetzt plötzlich mit der britischen Mutante werden die Patienten auf Intensiv jünger und lauter solche Geschichten. Also wir sind ja schon neugierig. Wir wollen ja schon wissen, wie kommt es denn dazu? Und auf der anderen Seite sind wir so zögerlich. Ja, also wenn wir uns jetzt mit Israel vergleichen im Augenblick, dann sehen wir ja, wo die Unterschiede sind. Aber Israel, da wisst ihr ja besser Bescheid als ich. Also ich meine, es ist schon ein Stück faszinierend. Ja, und ich meine jetzt, glaube ich, nicht nur die Impfstoffgeschichte, sondern generell, wie das Gesundheitswesen in Israel aufgestellt ist und welchen Charakter Prävention dort einnimmt.
Es ist schon was anderes, ja. Das kann man durchaus so sagen. Dort werden Daten anders genutzt, dort ist die Infrastruktur anders, dort ist aber auch der Wettbewerb zwischen Krankenkassen und anderer. Das spielt wohl auch eine Rolle. Mhm. Und dort ist vor allen Dingen die Technologie dahinter eine andere. Das heißt, man ist dort technologieoffener, auch im öffentlichen Raum. Das heißt, man kann ja mit Sensorik heute unfassbar viel machen, wenn man zum Beispiel LKW-Kabinen mit Sensorik ausstatten würde, könnte man die Person, die dort sitzt, man könnte ein EKG anfertigen, man wüsste genau, wann sind die Belastungsgrenzen überschritten. Und gibt es eine Technologie, du kannst auch an KI denken, diese ganzen Sachen, die du als besonders vielversprechend empfindest für das Thema Prävention?
Also ich würde es mal andersrum formulieren. Wenn ich heute an unsere Aktivitäten denke, dann sage ich klipp und klar, auch wenn wir jetzt, was digitale Themen betrifft, durchaus vorne mit dabei sind, das ist kein Selbstzweck. Und ähnlich würde ich es auch da formulieren. Also da will ich mich jetzt gar nicht auf bestimmte Technologien festlegen, aber ich will auch bewusst eben überhaupt nichts ausschließen. Ja. Also im Umgang mit Waffen gefällt mir der Satz nicht, dass die Waffe niemanden umbringt, da bin ich ganz ehrlich. Aber es kommt ja darauf an, was wir aus der technischen Dimension machen. Witzigerweise finde ich finde es erstaunlich. Ich hatte ja mal die Chance bei einer Veranstaltung von euch, mir einen RFID-Chip spritzen zu lassen, hat nochmal eine Chance und ich habe mir schon überlegt, liegt es an mir, dass es nicht zustande kommt, weil einmal wollte ich mich dann nicht vordrängeln und da war Schluss. Auf der anderen Seite lassen sich Leute einen Herzschrittmacher einpflanzen. Und das ist ja jetzt beim besten Willen keine Big-Ware mehr. Ja? Also man merkt schon, wenn es ums Ganze geht, dann sind wir ja alle bereit, was zu tun. Ja? Und ich glaube, die allermeisten Und die Ärzte wissen da heute deutlich mehr. Die können ja, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, heute mein biologisches Alter bestimmen. Sie können sagen, wie meine Wahrscheinlichkeit aufgrund Job, Übergewicht und weiteres, die Wahrscheinlichkeit von Schlaganfall und Herzinfarkt zunimmt. Ja, man kann eine Mortalitätswahrscheinlichkeit feststellen. Das klingt erstmal alles nicht so schön. Ja. Aber es ist natürlich auch ein Anreiz, ein stärkeres Signal, ein Anreiz, wenigstens bestimmte Dinge zu verändern. Ja. Und eben nicht nur in dem Sinne von Silvester und jetzt die 37 guten Vorsätze fürs neue Jahr, sondern durchaus auch in gewissen Etappen zu sagen, okay, dann höre ich jetzt erstmal mit dem Rauchen auf, dann mäße ich meinen Alkoholkonsum und so weiter und so fort, dann stelle ich vielleicht noch ein bisschen meine Ernährung um, mache mehr Bewegung. Alles auf einmal wird nicht funktionieren. Das heißt also, wir brauchen Systeme, die Menschen begleiten, aber wir brauchen auch eine Analytik, die in der Lage ist, das vorherzusehen, ja, bis hin natürlich, das ist dann Hochreck, zu den konkreten Ereignissen, die dann eintreten. Ja. Und ganz ehrlich, wer debattiert denn noch darüber, wenn ich einen Fitnessträger habe, der beispielsweise Herzrhythmusstörungen feststellt, das dann ein System, wenn es zunimmt, überspielt ich in auch einer entlegenen Gegend beispielsweise mit Technik versorgt werden kann, sodass mir jemand helfen kann, wenn ich ein solches Ereignis hätte. Ja? Da würde ich doch nicht sagen, nee, danke, will ich nicht. Ich bin da, die Technik gefällt mir nicht. Ja? Aber das ist jetzt ja eher weniger Prävention. Ja? Das ist dann schon, sagen wir mal, wir würden jetzt bei Digitalisierungsvorhaben von Kundenreisen sprechen. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Aspekt, den will ich jetzt gar nicht ausdehnen. Aber dieses, wir behandeln Prävention als eine Säule, völlig abgeschlossen. Wir behandeln Kuration als eine Säule, Rehabilitation, Pflege. Und die haben alle nichts miteinander zu tun. Das ist natürlich auch ein weiteres Manko unseres Gesundheitswesens.
Und vielleicht finde ich super, dass du das ansprichst. Ja. Auf jeden Fall, weil ich sehe ja die Findings und ihr habt ja auch ein ganz tolles Team, was mitwirkt an der Studie. Und wir haben im Detail unterschiedliche Gamification-Ansätze auch diskutiert, um Motivation herzustellen für Menschen, sich gesund zu erhalten. Und gleichzeitig, und das ist so für mich so ein bisschen die Frage, wie kommen wir von der aktuellen Welt und der aktuellen Präventionsdiskussion in der GKV-Welt hin zur Zukunft, mache ich mir persönlich Sorgen, aber vielleicht kannst du mir sie nehmen, dass ja, vielleicht ein Stück weit auch die gesetzlichen Krankenversicherer sich ein Spielrecht verwirken, wenn sie hier nicht aktiver werden. Um das mal ein Stück weit zu konkretisieren, allein im letzten Jahr war der Gesundheitsmarkt, der sich außerhalb des Rahmens der Definition der gesetzlichen Krankenversicherung bewegt, 14 Milliarden schwer. Kann man immer noch sagen, im Vergleich zu den 242 Milliarden ist das ein Klacks, aber da reden wir über, ne, das iPhone oder die iWatch erhebt deine Daten, da reden wir über Pilates und Ernährungsangebote und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist das ein zunehmend wachsender Markt. Und insbesondere, wenn wir uns jetzt so die Technologiegiganten anschauen, die Mutterfirma von Google, ne, Alphabet, die ganz stark in den Markt rein wollen. Apples Tim Cook sprach davon, Apple wird ein Gesundheitsunternehmen. Die bewegen sich massiv in diesen Markt rein, werden auch versuchen, die Datenräume in diesem Markt zu kontrollieren. Und für mich ist hier eigentlich ein hervorragender Hebel. Warum soll ich meine Daten wie gehabt Apple oder Microsoft oder Google zur Verfügung stellen, die mich melken, um mir dann auf der Grundlage meiner Daten, die ich ihnen kostenlos gegeben habe, mit Bezahlangeboten zuzupflastern? Ist das hier nicht ein Punkt, wo Politik und auch gesetzliche Krankenversicherungen sagen müssten oder sagen könnten, ey hoppla, Die Daten gehören euch nicht, lieber Tim Cook. Ne? Also du kannst die Daten vielleicht kaufen. Ne? Darüber können wir nachdenken. Und dann können wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das... Aber die Daten gehören dir per se nicht, sondern die gehören den Menschen, die sie dir zur Verfügung stellen. Und ist hier nicht eventuell tatsächlich ein Einsatzbereich auch für eine gesetzliche Krankenversicherung oder ein wie auch immer geartetes anderes staatliches Konstrukt, wo wir sagen, diesen Gesundheitsdatenraum, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Die wollen wir gesellschaftlich im Rahmen unseres gesellschaftlich erarbeiteten Konsens kontrolliert wissen. Und dann können Apple und Google und Pharma und die Krankenversicherungswelt und Nahrungsmittelkonzerne und so weiter und so fort, alle gemeinsam in diesem Datenraum spielen. Aber so meine tatsächliche Sorge ist, je mehr sich die Gesellschaft hinbewegt in wir wollen uns gesund erhalten und je mehr sich die Welt der Krankenversicherung oder je mehr sich auch die gesetzliche Welt hier nicht in diese Gedankengänge mit hineinbewegt, desto mehr könnte es passieren, dass der Gesunderhaltungsmarkt irgendwann genauso groß ist wie der heutige GKV-Markt. Und besteht dort eine Gefahr aus deiner Sicht?
Also erstmal dicker grüner Haken dran. In einem Punkt würde ich dir gerne widersprechen wollen. Nach meinem Kenntnisstand ist, wenn ich den ersten Gesundheitsmarkt vom zweiten und dritten kategorisch abgrenze, wobei da die PKV dann zum zweiten zählt, haben wir hier schon eine Pattsituation. Also wir haben die knapp 250 Milliarden GKV-Markt. Wir hatten schon vor Jahren eine Zweidrittel-Eindrittel-Situation. Da wurden aber Wearables oder smarte mobile Geräte wurden da gar nicht dazugerechnet. Also wenn man die Einsatzbereiche, wenn man es weiter definiert, das ist immer eine definitorische Frage, ich glaube, dann sind wir heute schon da. Das macht mal deutlich, da ist ein Markt da. Ja. Und ich bin ja immer wieder geplättet, wenn man gerade jetzt bei der Kooperation zwischen Google und Bundesgesundheitsministerium, die jetzt erfolgreich durch Regulatorik platt gemacht wurde, also durch die Gerichte, die wäre ein schöner Einstieg gewesen. Ja? Und da hat alles sehr kritisch in Richtung BMG geschaut. Ich schon auch. Jetzt kommt aber das Aber. Ich meine, wir haben es halt nicht besser verdient, wenn wir die Felder nicht belegen. Also das kann auch nicht sein am Ende des Tages, dass man sagt, das ist ein geschützter Raum, da soll gar niemand sich tummeln. Ja? Und das definieren wir dann als Krankenversicherer, als Krankenkassen. Das geht natürlich nicht. Also insofern kann ich da all meinen Kollegen nur anraten, dass sie da ihr altes Denken auch ein Stückchen über Bord schmeißen und sich zumindest mal den neuen Gedanken erschließen, wo dann die Grenzen sind, wie weit man geht. Da kann man dann streiten, den richtigen Weg finden. Aber nichts zu tun, ist überhaupt, finde ich, keine Alternative an der Stelle. Weil die Menschen sind bereit, Geld auszugeben. Übrigens, du weißt ja damals, als dann der kleine Shitstorm über mich aufgrund unserer ersten Untersuchung hereingebrochen ist von ein paar Leuten, es gab auch übrigens viel Zustimmung, da war ja immer das Argument, da wird die Büchse der Pandora geöffnet. Also das Thema Daten, ja, war ja damals der große Anker. Entschuldigung, wir haben schon eine Vielklassenmedizin. Ja? Ist doch nicht so, dass ein Hartz-IV-Empfänger den gleichen Zugang zu Gesundheitsprodukten oder zu Gesundheitsangeboten im weitesten Sinne hat, wie ein Unternehmer, ein Millionär, ein Besserverdienender. Das ist eine Illusion, das zu glauben. Und das weiß auch jeder, der darüber spricht. Insofern finde ich es schon besonders befremdlich, sich heute dem zu verschließen. Ganz im Gegenteil. Eins ist doch klar, wenn ich als Individuum meine Daten zur Verfügung stelle und dafür etwas bekomme, weil die Daten einen Wert haben für die Gemeinschaft, ja, weil ich halt Schlussfolgerungen ziehen kann, weil ich wirklich evidenzbasiert agieren kann, dann fällt das allen Menschen gleich schwer oder gleich leicht. Da gibt es dann keine Schichtzugehörigkeit in dem Moment. Ja. Im Gegenteil, man sieht ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Morbidität und Mortalität. Sprich, die Daten sind möglicherweise sogar interessanter. Ja? Und dafür sollten die Menschen auch etwas bekommen können, nämlich beispielsweise zielgerichtete Präventionsleistungen, die ihren Gesundheitszustand verbessern. Das heißt, das ist das viel, sagen wir mal, sozialere, gemeinschaftlichere Thema, der Blickwinkel ist ein ganz anderer, als wenn ich ein Gesundheitswesen nur mit Geld erlebbar mache. Ja, natürlich ist eine gesetzliche Krankenversicherung aus meiner persönlichen Sicht interessant, auch unter Versicherungsbeitragsgesichtspunkten. Aber eins darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Ja, der zweite und dritte Gesundheitsmarkt, der kostet Geld. Den kriege ich eben nicht über meine Krankenkassenbeiträge zur Verfügung gestellt. Also insofern, wenn wir das nicht belegen, wird es belegt, da bin ich hundertprozentig sicher. Ob ich das dann noch erlebe in meinen paar Jahren, das weiß ich nicht. Aber kommen wird es definitiv. Ich glaube übrigens sogar, dass es schneller kommt, als wir denken, weil die Grenzen einfach verschwimmen. Ja? Die Grenzen verschwimmen, die Menschen wollen Bonusprogramme bei den gesetzlichen, dafür brauchen sie Variables, die sie dann bei den einschlägigen kaufen. Ja? Also was macht das aus? Und es gibt noch ein kleines Beispiel, wir haben ein eigenes Bonusprogramm, da haben mich natürlich Freunde, die sich ein bisschen mit der Materie auskennen, dann schon mal gefragt, warum muss ich denn da eine Google-App nutzen? Warum kann ich nicht meine Daten bei euch? Wir dürfen das nicht. Also die Big Five dürfen es, ja, also über den Teich dürfen die Daten, das ist überhaupt kein Problem, aber wir dürfen die Daten nicht nutzen, wir dürfen nur das Ereignis wissen, also dass jemand etwas zum Beispiel für seine Fitness getan hat. Aber wann er das getan hat, ja, auch im Sinne von Community-Angeboten, was man sich da alles so vorstellen kann, das passiert da alles nicht. Das ist doch schizophren. Ja? Dass eine Non-Profit-Organisation das nicht darf, eine privatwirtschaftliche aber schon.
Da sind wir eigentlich schon so voll in diesem ganzen Themenblock drin, was so die ethischen Fragen sein werden, mit denen wir uns in Zukunft auseinandersetzen. Also ich nehme jetzt einfach mal das, was du gesagt hast. Das heißt ja eigentlich Solidarprinzip in die Zukunft gedacht, 2025, 2030, heißt eben nicht nur Beitrag zahlen, sondern heißt auch ganz aktiv Daten teilen. Ne? Oder Teil des Beitrags sind eben die Daten, die Mitglieder der Kasse ins System geben. Nicht personalisiert, ne? Anonymisiert,
ja,
natürlich. Ne?
Ich tue ja streng genommen was fürs Gemeinwesen. Ja? Also muss man ganz nüchtern so sagen, je mehr, desto besser. Ja. Zu meiner Studienzeit haben wir uns immer noch über Kausalitäten Gedanken gemacht. Das brauchen wir dann nicht mehr, wenn die Datenmenge groß genug ist. Dann sind die Zusammenhänge das Entscheidende. Nee, also das sollte man aber auch wirklich beim Namen nennen. Ja? Und mit dem Paternalismus, ich brauche es halt nicht, dass mir einer dauerhaft sagt, wie ich mit meinen Daten umgehen soll. Das muss ich eben, also ich gehe wählen, ich kann Auto fahren, ich arbeite, also sollte ich schon auch irgendwo wissen, vielleicht ist das eine Frage auch von Schulbildung, ich weiß es nicht, da brauche ich ja nicht alle Probleme heute, müssen wir nicht heute lösen. Aber dass die Menschen lernen, mit ihren Daten umzugehen, das ist evident. Ich habe es bei meiner Tochter gesehen, die hat mich immer stark gefordert beim Thema Datenschutz und dass wir da auch als AOK Plus keinen Blödsinn machen, ja. War aber natürlich, wie jede Jugendliche damals, ist schon ein paar Jahre her, logischerweise bei Facebook und Co. unterwegs. Ja? Und nochmal, da ist keine Häme dabei, ich verstehe das ja auch. Ja? Einerseits eine klare Zielrichtung, andererseits möchte ich auch in meiner Community, mit meinen Freunden da unterwegs sein. Aber das ist auch eine Frage von Aufklärung an der Stelle, ganz klar. Und dieses, ich verlasse mich da auf die Datenschützer, Das ist für mich keine Maßgabe. Also wenn man jetzt gerade, nehmen wir mal aktuell diese EPA-Einführung, die elektronische Patientenakte, wenn man dieses Desaster sieht rund um den Datenschutz und die Diskussion, die sich da auftut, also ganz ehrlich, ich kenne wirklich kluge Leute, denen habe ich das dreimal erklärt, die verstehen es immer noch nicht. Ja? Ich verstehe es ja nur deshalb, weil ich mich da ein Jahr lang intensiver mit beschäftigen durfte. Aber was jetzt, also auch Juristen fangen ja das Zweifeln an, wenn ein Bundesdatenschutzbeauftragter sagt, das ist rechtswidrig, Punkt. Aber ihr dürft das erst mal ein Jahr lang machen. Also diese Rechtswidrigkeit, also er ist ja Jurist, wenn ich mich nicht täusche, also diese Schlussfolgerung, dass Rechtswidrigkeit, ja, in einem stark regulierten Land wie Deutschland toleriert wird, übergangsweise, finde ich ja auch stark wiederum. Also da merkt man schon, die Debatten sind nicht sauber geführt.
Stichwort ethische Debatten. Also das Thema Datenschutz wäre ja noch die einfachste Debatte, weil man einfach sagen könnte, ihr entscheidet selbst und damit seid ihr selbst auch haftbar. Aber es gibt ja durchaus ethische Debatten, die nicht so einfach von der Hand gehen, wie beispielsweise, wenn durch Technologie es immer weiter möglich wird, das Leben zu verlängern. Und wir tun uns relativ einfach, wenn es um die positiven Sachen geht. Das heißt, die Menschen werden älter, die Menschen bleiben gesünder, die Menschen können sich besser ernähren, weil sie besseren Zugang zu Hygiene haben, zu Nahrungsmitteln, zu Mobilität, wie auch immer. Aber wir tun uns unheimlich schwer damit zu definieren, was ist denn, wenn eine Person nicht mehr leben möchte, weil sie ihr Leben nicht mehr so leben kann, wie sie das für lebenswert hält. Also es gibt ja ethische Debatten, die auf uns zukommen, die wir unbedingt führen müssen, die auch andere Länder wesentlich differenzierter führen, als wir das tun, wie beispielsweise um Sterbehilfe. Wie möchte sich denn die AOK Plus oder auch du persönlich in Zukunft dazu positionieren?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist ja, weil das tatsächlich eine hochbrisante Frage ist, die ich, da liegt vielleicht an meinem Alter, auch immer noch in einem geschichtlichen Zusammenhang sehe. Ja, diese dunkle Zeit, die ich halt nicht mitbekommen habe, aber meine Eltern noch so am Rande mitbekommen haben, die einfach präsenter war. Meine Großmutter war meines Wissens in der NSDAP, ja, obwohl ich fand sie immer total nett. Ja, also irgendwie schwer nachvollziehbar. Da hat natürlich gerade Sterbehilfe, um mal ganz, ganz aktive Sterbehilfe da reinzugehen, hat natürlich ein besonderes Augenmerk, ganz klar. Aber auch da gilt natürlich, wir müssen die Diskussion führen. Ja? Die Diskussion muss tatsächlich geführt werden, weil es natürlich schon auf der anderen Seite auch wieder eine Fragestellung ist, ob wir Menschen wirklich dazu verdonnern wollen, dass wir darüber bestimmen, als Gesellschaft, als Ärzte, als Gesundheitswesen, wie ihr Leben zu Ende geht. Ja, das hat ja auch wieder was Spezielles an der Stelle. Und wir merken ja heute zum Glück, dass die Diskussion gar nicht mehr so stark von Kirchen bestimmt wird, wie das vielleicht noch zu meiner Jugend war, wo man dann... Ich habe das mal leidvoll bei einem Freund erleben müssen, der Suizid begangen hat. Ja, da war dann die Diskussion nicht mehr, ob er auf dem Friedhof beerdigt wird oder außerhalb. Das gab es ja früher, ganz früher dann auch mal. Aber der Pfarrer war nicht bereit, die Trauerfeier zu begleiten. Ja? Und mich freut es nicht. Und Suizid ist ja noch mal auch ein ganz anderes Thema, vor allem von einem jungen Menschen, der eben nicht mehr ein noch aus wusste in dem Moment. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich alt werde und weiß, mein Leben neigt sich dem Ende zu, ich bin vielleicht unheilbar krank, dann muss ich doch selber bestimmen können, ja, wie das Ende stattfindet. Und ich fand es auch interessant, weil unterlassene Hilfeleistung ist letztendlich auch eine Facette. Also wie groß ist dann noch die Schwelle, wenn ich den Willen des Betroffenen klar erkenne, ja, was ich dann tun darf und was ich nicht tun darf. Für mich ist immer, es ist eine schwierige Frage, für mich ist immer ein großer Maßstab, ich habe eine Meinung dazu, die kann man, glaube ich, auch schon erahnen, für mich ist ein großer Maßstab, dass es viele zivilisierte Gesellschaften gibt, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Und allein das macht doch klar, wir müssen darüber diskutieren. Es kann doch nicht sein, dass ich ein Leben, bei jedem Film, den wir sehen, finden wir das eine gute Aussage, nach Jahren bemessen wird, sondern ein Leben wird danach bemessen, was innerhalb des Lebens passiert. Das ist in der entscheidende Punkt. Und ob ich dann noch ein halbes Jahr mich rumquäle und rumvegetiere oder vielleicht, was bei mir persönlich eine schwierige Geschichte wäre, wenn ich merken würde, dass ich Alzheimer bekäme, dann frage ich mich schon, wie möchte ich zum Beispiel in Erinnerung bleiben, auch bei meinen Angehörigen, bei meinen Freunden. Und die Debatte muss man zulassen. Ich sage übrigens auch nicht, dass sich jeder gleich entscheiden muss. Ich finde, wir sehen es ja von einem anderen Aspekt und aus einem anderen Blickwinkel, nämlich können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, wo man den Menschen dieses Recht zugesteht, das selber zu entscheiden und auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo das dann noch geht, ja, ist ja auch so eine Sache an der Stelle. Also insofern, ich glaube, wir müssen die Debatte führen und ich hoffe auch übrigens, dass wir die Diskussion nicht unter monetären Gesichtspunkten führen. Also, naja gut, Generation meiner Großeltern, da bist du mit 65 bist du in Ruhestand, mit 70 bist du gestorben. Ja, das war auch für die Rentenkasse, Thema Generationenvertrag, ein anderes als jetzt heute. Mir tun die Jungen ja schon ein bisschen leid. Ja. Also mein Jahrgang, wir sind viele, ja, so meine Altersklasse. Und ob die Systeme dann noch funktionieren, ist so eine Sache. Aber die Diskussion will ich auf jeden Fall nicht so führen, ja, sondern die ist anders zu führen, finde ich.
Genau, weil du spielst eben auf die freie Entscheidungsfähigkeit von Menschen an, über ihre Gesundheit ja, zu entscheiden. Also sich selbst zu entscheiden, will ich länger leben, will ich früher ableben. Es ist ja letzten Endes, mache ich ja mit mir aus, wie ich ein glückliches Leben oder ein würdevolles oder sinnerfülltes Leben führen werde. Ne? Und an der Stelle tut sich aus meiner Sicht noch eine andere ethische Debatte auf, die jetzt weder mit Lebensverlängerung noch mit Sterbehilfe etwas zu tun hat, sondern was ganz klar auch schon in unserer letzten gemeinsamen Studie herauskam, Medizin oder medizinische, gesundheitliche Angebote werden immer stärker individualisiert. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei und nebenbei ist es auch hervorragend, weil umso wirksamer kann sie werden. Wenn jetzt diese starke Individualisierung von Gesundheitsangeboten angenommen wird, sich weiterentwickelt, dann werden wir wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell in Debatten reinkommen, werden Menschen zur Gesunderhaltung ein Stück weit auch verpflichtet in einem Gesundheitssystem? Wie stark kann man Impfungen individualisieren? Und muss ich mich dann einer Impfpflicht oder nicht einer Impfpflicht unterziehen? Also wenn mein Genom zum Beispiel hergibt mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, bin ich überhaupt nicht ansteckbar für diese Krankheit. Reicht das aus, um zu sagen, ich möchte nicht geimpft werden? Das ist nichts, was ich propagiere, ne? Aber ich glaube, diese Art von Debatte werden wir haben. Siehst du das ähnlich? Oder?
Ja, definitiv. Also wir haben die Debatte übrigens auch schon immer geführt, auf einem anderen Level. Also wir erinnern uns, früher hieß es ja, die Dicken und die Raucher sollen extra bezahlen, ja, war ja mal so ein Gedanke und die haben sich dann gewehrt und haben gesagt, na, die Snowboarder leben auch gefährlich oder die Drachenflieger, also nicht Sport ist Mord, so frei nach Winston Churchill. Und die Debatte ist immer schon geführt worden. Ich glaube, die Debatte wird geführt, davon sollte man aber so ein Stückchen weg, weil ich persönlich der Überzeugung bin, dass wenn wir das als gesamtgesellschaftliches Thema sehen, ja, das ja noch zig andere Facetten hat. Also Krankheit bzw. Nicht-Gesundsein wirkt sich auf die Arbeitswelt aus und so weiter. Das heißt, also, es sind viele Facetten. Die Frage, die, glaube ich, dann noch spannend wird, wie viel Profitorientierung habe ich im Gesundheitswesen in Gänze? Wo setze ich da an? Und damit meine ich jetzt nicht Wirtschaftlichkeitsorientierung, sondern echte Profitorientierung. Und ich bin aber zutiefst überzeugt, wenn ich da kleinteilig werde, ja, dann habe ich erstmal ein wirklich grundsätzliches Problem, ja. Weil eins ist eben auch klar, angenommen, ich kann Medizin komplett personalisieren, dann funktioniert das Versicherungsprinzip nicht mehr. Also egal, ob das jetzt ein gesetzliches Prinzip, also ob man das gesetzliche Versicherungsprinzip oder System drüber stülpt oder das private, es wird nicht funktionieren. Ja? Wenn ich es jetzt mal unter dem reinen Versicherungsprinzip betrachte. Weil schlicht und ergreifend, Versicherung basiert ja darauf, dass ich eine Population habe mit einer gewissen Verteilung, mit gewissen Annahmen und dann ist der Durchschnitt plus ein Gewinnaufschlag. Ja? In dem Fall wäre es ja dann, lassen wir mal das mit dem Gewinn weg, das brauchen wir gar nicht. In dem Fall gibt es ja den Durchschnitt nicht mehr. Ja? Das ist interessant. Also man muss es dann schon, glaube ich, in einen anderen gesellschaftlichen Rahmen geben und es muss uns als Gesellschaft ein Preis wert sein, wie man dann das Geld generiert, ja, wie die Wertschöpfung stattfindet, ist nun mal ein ganz anderes Kapitel. Aber der interessante Punkt ist halt, und das war, finde ich, so das ist die Überleitung auch aus der alten Studie heraus, nämlich der Wert der Daten, der Wert der Erkenntnis, die Chancen, Lebensqualität zu verbessern, ja, länger gesund zu leben. Das sind ja alles die Themenstellungen, die einen hohen gesellschaftlichen Impact haben, die wirklich relevant sind und die wir dann auch ergründen müssen. Da stehen wir halt ganz am Anfang, das ist mir schon bewusst. Die Leute, wenn ich es wirklich als personalisiert individuell betrachte, dann fängt natürlich im Zweifel das große Gegeneinander-Ausspielen an und dann muss es einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs geben, ob wir einfach sagen, nee, wir sehen uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft, ja, wollen das auch ganzheitlich sehen und gucken, dass wir innerhalb dieser Systematik dann diese Individualität eben auch zulassen. Dass der eine halt dann doch gerne auch mal eine Risikosportart betreibt, der andere halt Übergewicht hat. Ja,
Ich würde aber schon hinzufügen, also Individualität ist ganz wichtig und gleichzeitig sind wir aber als Gesellschaft auch ein Kollektiv. Ne? Und dann gibt es so Themen, wo wir dann auch reingehen müssen, Prinzipien, die wir heute haben, wie der Schutz Dritter, wollen wir die aufrechterhalten? Und da bin ich dann schon der Meinung, ja, die sollten wir aufrechterhalten, müssen wir modernisieren, müssen wir entsprechend anpassen, aber ich glaube, das wäre schon eine wichtige Planke, weil wenn jeder einfach so ohne Rücksicht auf Verluste seinen Lebensstil auslebt, dann haben wir eine große Gefahr, dass wir hier wieder sehr stark in Mehrklassen-Gesunderhaltungsthematik reinkommen. Ne? Und gewisse Pflichten würden dann aufrechterhalten.
Ja, das stimmt. Grundsätzlich stimmt es. Also das Moral Hazard-Thema wird überall durchschimmern. Aber es gibt ja einen Paradigmenwechsel. Ja. Wir haben heute, wenn ich unsere Leistungsausgaben machen knapp 96% unseres Haushalts aus. Wenn man Pflegeversicherungen reinnimmt, von 16 Milliarden rund. Und innerhalb dieser Leistungsausgaben ist der Präventionsbereich, also Gesundheitsförderung, Vorsorge und so weiter, macht 3,5% aus. Und die anderen 96,5% sind dann logischerweise Kuration, Rehabilitation und so weiter. Das heißt also, wenn ich den Paradigmenwechsel hinbekomme und sich die Gewichte mal verschieben, zumindest mal verschieben in der Richtung, dann ist es nicht mehr ganz so relevant, ja, weil der kurative Bereich ja untergeordnet wird. Also das Primat der Prävention wird ja dann in der Welt, die ich mir vorstelle, deutlicher und ausgeprägter. Und Prävention ist halt dann zwar immer noch ein schwieriges Thema, ja, weil auch da kann der Einzelne entscheiden, mache ich mit oder mache ich nicht mit an der Stelle. Aber die Aussicht auf ein Stück mehr Gesundheit, das wird natürlich, glaube ich, insgesamt gesehen eine Rolle spielen. Und man muss auch eins heute sagen, die Debatten im Gesundheitswesen über die Wirkungsgrade von Impfungen und all den Themen, das ist halt auch ein Stück irrational geprägt. Also wenn ich jetzt ein rationaler Entscheider wäre und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich es bin. Ich bin jetzt gerade noch nicht 60, aber in der letzten Stufe angelangt. Wenn mir morgen einer anbieten würde, wir hätten AstraZeneca übrig, das würde ich sofort machen. Das ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja? Also selbst für junge Frauen, glaube ich, ist das Problem überschaubar, zumal ja auch die überproportionale Betroffenheit möglicherweise damit zu tun hat, dass mehrere aus der Gruppe geimpft worden sind. Das wissen Sie ja heute auch noch nicht so ganz genau anscheinend. Aber das muss auch jeder mit, ein Stück mit sich selber ausmachen. Aber für mich ist das dann einfach eine Frage, wo sind die Risiken, wo sind die Nutzen? Ich muss es abwägen und komme dann zu einer Entscheidung. Ja. Klar, am Ende des Tages sind sich die meisten Menschen einig, gesund ist besser als krank. Dafür gibt es, glaube ich, einen breiten Konsens. Wir wünschen es uns alle, zu jedem, also in zunehmendem Alter mehr. Aber das sind die Wünsche fürs neue Jahr, für jeden Geburtstag und so weiter.
Da würde ich tatsächlich gerne drauf zurückkommen. Denn ich finde, man sieht in Deutschland ganz oft und ganz besonders, AstraZeneca ist wieder ein super Beispiel, dass man politisch Schaden durch Unterlassen eher billigt als Schaden durch eventuell aktives Handeln. Das heißt, man setzt einen Impfstoff aus, weil, ich sage jetzt mal, eine Handvoll ihr wisst, was ich meine, aufgetreten sind, obwohl es bei 100.000 Geimpften keine großartigen Nebenwirkungen gab. Wenn wir aber sagen, dass Prävention auch damit zu tun hat oder Gesunderhaltung, dass man individuell von Krankenkassen oder Gesundheitskassen bei der Erreichung des individuell guten Gesundheitszustandes begleitet wird, hat das ja was Aktives. Also man möchte ja aktiv begleitet werden und nicht der Begleitung noch hinterher rennen müssen. Welche Strukturen brauchen wir denn in Zukunft dann dafür?
Also die wichtigste Voraussetzung nach den Erkenntnissen, die ich bisher gewinnen konnte, ist Alltagsrelevanz. Also das darf nicht irgendwo die Diät sein, also das, was man mal aufsetzt, ich habe einen guten Vorsatz und mache dann was. Nee, wir müssen, wenn wir Prävention ernst meinen, auch gerade datengestützte Prävention, dann müssen wir komplett in den Alltag der Menschen reinkommen. Und dafür sind wir in der Gesellschaft nicht vorbereitet, im Gesundheitswesen schon dreimal nicht. Alles sind Sektoren. Ja, also die Unsicherheit der Menschen, an wen wende ich mich? Muss ich jetzt zum Arzt? Gucke ich mal bei Google nach oder wo auch immer? Ja, frage ich mal Freunde, die sich auskennen? Das ist ja schon symptomatisch. Auch diese Zeitspanne zwischen einem Ereignis im Sinne von, ich fühle mich nicht wohl, ich müsste mal was tun und ich kriege dann zum Beispiel auch einen Arzttermin. Ja, schreckt ja auch viele inzwischen ab. Muss man ja mal nüchtern analysieren. Und deshalb müssen wir hier in den Alltag reinkommen können. Das bedeutet schlicht und ergreifend, ich habe ein Problem, ich brauche einen Assistenten, einen Avatar oder wie auch immer, ja, dem ich meine Fragen stellen kann, am besten sprachgesteuert. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, das ist aber auch keine Zukunftsmusik. Also der mir dann sagt, wenn das so ist, dann probier es mal auf dem Weg, dann habe ich vielleicht eine telefonische Beratung, eine Videosprechstunde oder vielleicht eben auch ganz klar die Empfehlung, du musst zum Arzt oder ruf mal den Notarzt am besten an. Ja? Also so eine Lotsenfunktion, die da unterstützt, die da steuert. Und das kann, mal zu dem vorigen Punkt, aus meiner persönlichen Sicht, sollte das nicht Google sein. Ja? Also jetzt nur Google stellvertretend für die Tech-Konzerne. Ja? Und zwar deshalb, weil die immer wieder, was übrigens auch unser Gesundheitswesen bis zum gewissen Grad macht, Sektoren optimiert. Aber wird nicht das Ergebnis im Vordergrund haben an der Stelle. Und die Menschen suchen sich, wir sind auch nicht so viel besser, wir suchen uns auch unsere Wege. Ja? So nach dem Motto, wir haben ein Wehwehchen und nutzen halt dann mal am Wochenende auch die Notaufnahme, ja, die dafür eben nicht prädestiniert ist und nicht da sein sollte. Und das sind eben immer wieder Punkte, da merkt man ganz genau, das gesamte Gesundheitswesen ist eben so nicht aufgestellt, dass es eben echte Alltagsrelevanz hat. Das klingt so ein bisschen banal, aber ich meine das wirklich sehr, sehr ernst. Ich sehe da eine riesige Baustelle, merken wir übrigens auch als Gesundheitskasse, die wir ja stärker Richtung Gesundheitslotse agieren wollen, dass wenn wir mit unseren Insellösungen die Menschen konfrontieren, die das natürlich, gerade weil sie es auch nicht täglich brauchen, vergessen, ja, nicht nutzen, dann, wenn sie es brauchen, nicht finden oder sich nicht mehr erinnern, dass es gibt, und dann verkümmern die Dinge. Wenn ich an Alltagsrelevanz entwickle, und da gibt es ja, finde ich, auch, sagen wir mal, bombastische Beispiele, ja, nehmen wir mal Amazon, die haben halt für ihre Kunden eine echte Alltagsrelevanz entwickelt. Ja. Und das geht auch sehr geschmeidig. Ja. Und selbst so Leute wie ich, die da so ein bisschen kritischer drauf gucken und lieber mal beim örtlichen Buchhandel noch die Bücher holen, sagen manchmal, ist es schon verdammt bequem. Ja. Es ist schnell, es ist extrem bequem. Es passt super in meinen Alltag rein. Und wir sind doch nicht bereit, irgendwelche Heftchen zu füllen mit unseren Blutdruck und sonstigen Werten. Ja, das machen wir doch nicht. Also das muss halt in dem Alltag stattfinden. Und da hilft uns zu der Eingangsfrage auch von dir, da hilft natürlich auch die Technik fantastisch weiter. Ja. Und das ist immer zielgerichtete Technik für das konkrete Thema. Und dann ist es für mich auch gute Technik an der Stelle sinnvoll eingesetzt, sodass dann am Schluss auch Prävention wirklich möglich wird.
Und wie kommen, ich sage jetzt wir aus Sicht einer AOK Plus, wie kommt man denn überhaupt in den Alltag der Menschen? Also weil wenn ich jetzt an meine Interaktion mit der Krankenkasse denke, dann möchte ich die eigentlich nicht in meinem Alltag haben.
Ja, das ist verständlich. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann mich noch früher an Marktforschungsstudien erinnern. Gerade junge Menschen, man hat so Antwortkategorien. Eine war notwendiges Übel, die hat gewonnen. Und das ist natürlich auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite auch Motivation, wenn uns das nicht passt, ernsthaft darüber nachzudenken, was wir denn wollen an der Stelle. Und jetzt sind wir ja alle Menschen so ein bisschen noch, es nimmt zwar, glaube ich, ein Stückchen ab, aber so ein bisschen Jäger und Sammler. Das bedeutet, ich brauche einen ganz klaren Nutzen, muss ich haben in den einzelnen Themenstellungen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hab Rückenbeschwerden. Ja? Ich frage meinen Gesundheitsassistenten, und das soll ja am Ende des Jahres dann schon keine Zukunftsmusik mehr sein, weil der Launch noch dieses Jahr stattfinden soll. Ich frage meinen Gesundheitsassistenten, mein Rücken schmerzt, ob er mir einen Tipp hat. Ja? Und dann werde ich so ein bisschen durch ein Gespräch geführt. Am Ende kommt raus, es ist nicht schlimm. Ja? Hast am Wochenende zu viele Kisten geschleppt, sitzt zu viel im Büro auf dem Stuhl rum, mach mal eine Rückenschule. Ja, bleib mal ganz einfach. Ja. Ich mache eine Rückenschule und dann ist ja die Frage, wie geht es dann weiter? Ja, ist es dann zu Ende? Gibt es da eine Chance? Wir haben zum Beispiel ein Bonusprogramm, da kriege ich dann Punkte dafür und so weiter. Das heißt, ich kann die Services sukzessive aufeinander aufbauen. Ich kann das komplett vernetzen. Und ich glaube, wenn ich als Nutzer sowas erkenne und sage, okay, das hat für mich einen echten Nutzwert. Ich tue ja viel für meine Gesundheit. Ich will auch, dass es ein bisschen bonifiziert wird. Und meine Aktivitäten sind verzahnt. Ich bekomme beispielsweise einen Hinweis, dass mein nächster Hautcheck fällig wird. Für den Hautcheck bekomme ich wieder ein paar Bonuspunkte. Also das ist ja alles so, hat so ein bisschen Gamification-Charakter. Dann glaube ich, dass wir Chancen haben, in den Alltag reinzukommen. Ja? Die Leute müssen das natürlich wollen. Ja? Die müssen sagen, okay, das bietet für mich ausreichend Anreiz. In der Realität, wenn man die Menschen fragt, merkt man aber schon, was deren echtes Problem ist. Also wir haben vor kurzem ja mal, da ging es um die Frage, was passiert mit Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt, festgestellt, die alten Menschen haben ein Problem, nämlich Kevin allein zu Hause. Also ich werde aus dem Krankenhaus entlassen, bekomme noch Medikament für einen Tag, mein Kühlschrank zu Hause ist leer, ich kann mich schlecht bewegen, habe aber auch keinen, der mir hilft. Was mache ich nun? Ja? Und das ist eben, das ist dann Alltag, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da müssen auch die Krankenkassen sich Überlegungen, dürfen sich Überlegungen nicht verweigern, welche Rolle wir da einnehmen, was nicht heißt, dass wir das selber machen. Aber wir können Partnerschaften eingehen mit anderen, wir können uns verbünden. Und wenn ich jetzt mal aus einer Perspektive eines Individuums, eines Patienten, eines Menschen das betrachte, ist mir das sogar wohler. Ja? Wenn sich da die richtigen, relevanten verknüpfen, ja? Und ich halt das Angebot bekomme, ich werde ja heute aus dem Krankenhaus entlassen und bekomme einen Hinweis, dass ich mir, ich glaube, Rewe bietet das schon an, dass ich Lebensmittel bestellen kann, mir nach Hause liefern lassen kann. Ja. Warum geht man nicht solche Kooperationen ein? Das ist für Rewe ein Vorteil, für uns ein Vorteil. Jeder bleibt auf seinem Terrain. Also ich würde niemals sagen, dass wir da neue Geschäftsfelder erschließen. Das ist überhaupt nicht unser Interesse. Sondern wir wollen die, die einen Beitrag leisten können, im Hinblick auf diese Alltagsrelevanz verknüpfen. Und dann ist es im Alltag drin und dann nutze ich es, glaube ich, auch. Ja. Da bin ich überzeugt davon.
Das ist ein toller Gedanke. Ja. Ich komme vom Arzt, kann mich nicht bewegen und mein Kühlschrank ist voll.
Ja, der wird vor deinen Augen gefüllt.
Ja, eine Haushaltshilfe ist organisierbar und so weiter. Wir zahlen ja die Haushaltshilfe nur, aber man merkt schon, man muss dann Partnerschaften eingehen, muss sich verknüpfen. Übrigens, ein Punkt, der mich noch ein bisschen gelassen macht, wenn uns die Kiste gelingt, ja, dann glaube ich, dann haben wir echt einen Benefit, weil da kommt ja auch so ein bisschen, finde ich, so modern, sagen wir mal, etwas anders geartete Themen durch, so, wo findet das denn eigentlich statt? Weil das sind keine globalen Themen mehr, ja, sondern das findet wirklich vor Ort statt. Ja, das findet beim Einzelnen statt und ich glaube, da haben wir gute Chancen, mit Partnerschaften, aber natürlich auch unsere Wettbewerber haben die Chancen, also es ist jetzt nicht auf uns reserviert, ganz sicher nicht. Da haben aber die Krankenkassen und das Gesundheitswesen insgesamt eine Chance, durch intelligente Verbindungen, Partnerschaften da echte Mehrwerte zu schaffen und echte Probleme zu lösen.
Ja, schön. Noch schöner wäre es ja, wenn das in einem Verbund von, also man könnte ja auch sich als Krankenkassen zusammentun und so eine Partnerschaften fördern, wenn man das jetzt ganz weit in die Zukunft denkt.
Das wird auch passieren. Also bin ich überzeugt davon, die Themen sind zu groß, als dass es jeder Einzelne allein macht. Ja. Und nochmal, wir wissen ja auch, nicht die Idee wird prämiert am Ende des Tages, sondern die Umsetzung. Ja. Und deshalb, da sind wir manchmal noch ein bisschen seltsam. Also ich will jetzt da nicht das Thema zu weit ausdehnen, aber gerade, dass wir die elektronische Patientenakte mehrfach gemacht haben, ja. Im GKV-Lager, das ist schon ziemlich sinnbefreit. Mhm. Ja. Hätte nicht sein müssen. Die Mehrwerte drauf, das ist dann was anderes. Ja, ich finde Wettbewerb schon toll, weil wenn kein Wettbewerb da ist, kann man ja an vielen Stellen auch sehen, wie das dann funktioniert. Ja. So Deutschland deine Faxgeräte, das erleben wir ja gerade wieder. Man wusste gar nicht, dass es noch so einen Markt dafür gibt. Die Dinger müssen ja auch gewartet, erneuert werden und so weiter. Scheint noch zu gehen wie geschnitten Brot.
Auch das ist so ein Gedanke, den wir in der Studie haben. Oder ist eine Einführung einer Modernisierungspflicht von Infrastruktur. Mhm. Und das nächste Sabbatical, was ich nehme, da stelle ich mich gerne zur Verfügung und werfe alle Faxgeräte aus öffentlichen Behörden und Krankenhäusern raus, weil es macht überhaupt keinen Sinn, so eine Infrastruktur weiter zu pflegen. Da können wir viel, viel moderner sein und dann müssen wir auch einfach sagen, diese Technologie schleppen wir nicht mehr mit. Aber wir hören draußen die Kirchenglocken, also wir reden schon eine Stunde. Was heißt so, dass wir hier langsam zum Schluss kommen müssen? Wir sind ja ein Zukunftsinstitut und manchmal wollen wir auch nicht nur die Zukunft wissenschaftlich erforschen, sondern ganz oft gehört auch so ein bisschen Spinnen und Vorstellungskraft hinzu. Insofern vielleicht eine Abschlussrunde. Jetzt haben wir so über die nächsten 10, 15 Jahre gesprochen. Wenn wir mal 50 Jahre in die Zukunft blicken, also das wird jetzt Science Fiction. Stefan, wie stellst du dir vor, was sind so Themen rund um die Frage Gesundheit, mit denen wir uns dann beschäftigen werden?
Ja, ich persönlich kann mir zwar vorstellen, dass wir in der Lage sind, unseren Körper fast komplett zu renovieren in 50 Jahren. Also nichts, was nicht austauschbar, ersetzbar ist. Und vielleicht hat ja der Drang nach dem ewigen Leben sowieso eine andere Bedeutung für unseren Geist als für unseren Körper, ja, an der Stelle. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir tatsächlich wirklich in einem präventiven Bereich dann durch sind. Was mit durch sein meine ich, dass da keine großen Herausforderungen mehr existieren, sondern alles möglich sein wird, alles machbar sein wird. Und was die Dimension unseres Lebens und die Dauer unseres Lebens betrifft, da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Vielleicht auch, weil ich gar nicht weiß oder mir im Augenblick nicht vorstellen kann, wie die Trennung von Geist und Körper denn ausschauen sollte. Wie sich das anfühlt. Ja. Also unsere Sinne sind ja auch schon ein Stückchen an unseren Körper gekoppelt. Ja. Und nicht nur an unser Gehirn. Da wird zwar verarbeitet, aber dort ist nicht die Andockstation. Also insofern, da bin ich vielleicht dann ein Stückchen zu alt, um mir das alles schon konkret vorstellen zu können.
Jackie, wenn du so in die nächsten 50 Jahre schaust oder in 50 Jahren?
Ich würde das tatsächlich ungern eigentlich so auf eine körperlich-geistige Ebene beziehen, sondern in die Gesellschaft hineingesprochen. Also Gesunderhaltung heißt für mich auch, dass ich so Alltagsstress damit, dass ich damit einfach nicht mehr konfrontiert bin. Und ich meine, in 50 Jahren, da bin ich 70, wenn, du hast das eben schon angesprochen, ihr seid viele. Das heißt, mein Arbeitsalltag wird sich vielleicht dann immer noch fortsetzen. Und ich wünsche mir, dass Prävention auch bedeutet, dass ich keinen Stress mehr habe mit, ich mache eine Steuererklärung. Also, dass wir so Dinge, die wir heute eigentlich schon nutzen könnten, weil sie technologisch überhaupt gar keine Herausforderung sind, wie eben das Körperliche und vielleicht auch das Geistige dann keine große Herausforderung mehr sind, rein technisch. Aber trotzdem müssen die Lösungen ja auch erstmal integriert werden in den Alltag der Menschen. Und das wünsche ich mir eigentlich von Prävention in 50 Jahren, dass man hat keinen Stress mehr, sondern man kann einfach geleitet durchs Leben laufen und alles geht von der Hand. Ganz einfach.
Ja. Von meiner Seite, ich bin da ganz bei dir, Stefan. Ich glaube, alles, was so unsere Organe, Bewegungsapparat und so weiter geht, das werden wir in den Griff bekommen haben. Ich denke aber auch, dass wir in den nächsten 50 Jahren zunehmend mental herausgefordert werden. Also wir sind ja jetzt schon, haben ganz große Schwierigkeiten, mit medialen Debatten umzugehen. Einfach weil künstliche Intelligenz so viel schneller ist, als unser Hirn Dinge verarbeiten kann und uns zu Dingen zwingt, die wir vielleicht eigentlich gar nicht haben wollten. Also Social Dilemma ist eine hervorragende Dokumentation. Da sitzen alle diese Ex-Google, Ex-Facebook, Ex-Irgendwas-Leute. So. Das wollte ich nicht. Ne? Und ich glaube, dass wir viel, viel, viel mehr gesellschaftliches Kapital investieren werden, unser Hirn zu erforschen und zu gucken, was tun wir uns hier eigentlich an, heute schützen wir mehr unseren Körper. Ich glaube, in 50 Jahren werden wir ganz viel unser Hirn schützen. Weil das ist das Einzige, was wir als Menschheit irgendwie haben, um unsere Geschicke steuern zu können. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung zwischen Algorithmen und Hirn, die ist noch nicht verloren und gleichzeitig wird es ein Thema werden. Und sehr viel Prävention wird sich dann so in den Kopfraum verlagern. Das ist so meine Meinung dazu. Wir werden es sehen, darüber können wir uns in 5 oder 10 Jahren nochmal unterhalten. Da werden wir ja sicherlich einige dieser Vorrunden sehen. Ansonsten möchte ich mich bei euch beiden für das Gespräch bedanken. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn die Studie veröffentlicht wird. Wie gesagt, Ende Mai, Anfang Juni. Und ja, später im Verlauf des Jahres, wenn wir das Impfen im Griff bekommen haben, freuen wir uns auch darauf, diese Studie dann nochmal in einem anderen Kreis und in anderen Veranstaltungen dann nicht nur digital, medial, sondern offline präsentieren zu können. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Think Tanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren Business Think Tanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.